freue mich heute Abend, wieder hier sein zu dürfen, meine Freunde, und das Wort Gottes zu verkündigen. Ich möchte noch einmal still werden und beten. Vater, ich preise dich und ich rühme deinen wunderbaren Namen. Und wir kommen jetzt zu dir, Herr. Und wir bitten dich um ein doppeltes Maß deines Heiligen Geistes. Ich bitte dich, gib Gnade, dass wir uns verstehen heute Abend. Öffne du uns dein Wort. Und Herr, werde du uns ganz groß. Ich flehe dich an. Und alle Ehre möchte ich dir bringen heute Abend. Ich danke dir auch für alle, die angeschlagen sind und doch gekommen sind, Herr. Ich preise dich und du mögest uns erhalten. Ich danke dir für deine Kraft, Herr, du wunderbarer Gott. Und jetzt lass mich verschwinden und sei du da, rede du, lass mich nur sprachlos sein. Und alle Ehre gehört dir, ich preise dich, Herr. Amen. Meine Freunde, ja, wir haben hier ein besonderes Thema. Liebet eure Feinde. Es war schon ein gewaltiger Augenblick, als Jesus das verkündigt hat. Da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Makarios, glücklich, glückselig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Und Freunde, diese Seligpreisungen, das war eigentlich das große Thema dieser gewaltigen Predigt. Und dann hat er immer wieder einen besonderen Satz gesagt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und da hat er an den Dekalog gedacht, an die 10 Gebote. Und er ist nicht gekommen, Freunde, um das Gesetz aufzulösen, sondern er hat den wahren Sinn gezeigt und die Herzensangelegenheit eines jeden Menschen, denn jede Sünde, Freunde, beginnt eigentlich im Herzen, in den Gedanken. Und dann hat er diesen Dekalog, diese 10 Gebote, die er zum Teil zitiert hat, vergeistigt, groß gemacht, meine Freunde. Und da sind diese gewaltigen Sätze gefallen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt und so weiter. Ihr sollt nicht denken, nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, aufzulösen, nicht aufzulösen, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und in dieser gewaltigen Predigt, da kommt dann plötzlich dieser Satz vor. Es ist noch im Kapitel 5 des Matthäus-Evangeliums. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Meine lieben Freunde, das steht im Alten Testament nirgends. Und er sagt auch gar nicht, zu den Alten ist gesagt worden, sondern Jesus sagt hier ganz etwas anderes. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und jetzt möchte ich euch fragen, wer hat dann das überhaupt gesagt? Wo kommt das her? Von was spricht der Herr Jesus hier? Und ich kann es euch sagen, Freunde, wenn ich mit einer Gruppe in Israel bin, und das sind wir in Kürze wieder, dann besuchen wir das große Museum in Jerusalem. Und dort gibt es einen ganz interessanten Bau. Er ist einem Deckel nachgeformt, schneeweiß. Und dann wird er auch noch bewässert. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge in diesem Gebäude. Und dann daneben, Freunde, ist eine schwarze Mauer. Und das erinnert an die Essener. Freunde, der weiße Deckel in so einem Gefäß waren die Schriften, die man gefunden hat. In der Wüste, beim Toten Meer. Und jetzt hat man dieses Gebäude nachgeformt zu einem Deckel, schneeweiß. Und die brandschwarze Mauer, die verkündigten und sagten, es gibt Söhne des Lichts. Und das waren sie, eine Sekte, aber eine große Bewegung in Jerusalem. Das sind dann die Freunde, die plötzlich flohen dort in die Wüste, zum Toten Meer, dort die Essener. Dort wollten sie ihre Askese leben und fromm sein und so weiter. Und die schwarze Mauer, das sind die Söhne der Finsternis. Und meine Freunde, das, was die gelehrt haben, ist, liebet eure Freunde, die, die euch gut gesinnt sind, und hasset die Söhne der Finsternis. Und meine Lieben, das war eine ganz große Bewegung. Und jetzt redet der Herr von denen und er sagt es ganz klar und deutlich, ihr habt gehört, dass gesagt ist, liebet eure Freunde, die, die euch gut gesinnt sind, und hasset eure Feinde. Ich aber sage euch, und das ist der Beweis, dass er kein Essener war. Und auch Johannes der Täufer kein Essener war. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und jetzt, meine lieben Freunde, möchte ich sagen, das können wir nicht. Das schafft kein Mensch. Das muss gewirkt werden durch Gott, durch den Heiligen Geist in einem Menschen. Da muss etwas ganz Besonderes passieren, meine lieben Freunde. Da muss ein Mensch getauft werden mit dem Heiligen Geist, erfüllt werden. Mit einer ganz neuen Gesinnung, mit der Gesinnung Jesu Christi. Sonst kann ein Mensch das nicht. Und es ist auch wachstümlich. Und meine Freunde, ich erinnere mich an einen Besuch in Jerusalem bei einem Doktor der Theologie. Wir haben miteinander gesprochen über die Lage Israels und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, wissen Sie, wir in unserem Zustand hier im Nahen Osten von Feinden umgeben und wir müssen uns so verteidigen und so. Und plötzlich lacht er und sagt zu mir, wissen Sie, wir sind eigentlich dankbar, dass wir die Bergpredigt nicht haben. Ich konnte das nachvollziehen. Sie sind ja dauernd im Krieg. Israel hatte bis zum heutigen Tag, meine Freunde, noch keinen einzigen Tag Friede, sondern nur Waffenstillstand. Und sie haben immer noch geschworen, bis zum heutigen Tag, sie zu vernichten, sie ins Meer zu werfen. Meine Freunde, das will die Welt nicht kapieren, dass das so ist. Was soll ich nun sagen? Wenn wir es nicht können, dann muss Gott es in uns wirken. Aber wir sehen auch immer wieder Menschen, die so weit kommen. Ich glaube, dass eine ganz große Sache, die ist, dass wir vergeben. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen oder vergeben haben. Und dann, Freunde, diese Bitte, da unterbricht der Herr Jesus, er kommt drauf zurück im Gespräch und er sagt, wenn ihr nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Und ich denke jetzt an eine ganz interessante Stelle im Buch Jesaja, Kapitel 58. Und da lese ich Folgendes. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die, so im Elend sind, führe sie ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Meine Freunde, da denkt Gott an die Eltern. Und wenn ich jetzt dieses Bild vor mir sehe, dann muss ich an den verlorenen Sohn denken. Wisst ihr, der ist gefallen und immer tiefer heruntergesunken, bis er bei den Schweinen gewesen ist. Und dort wollte er noch das Schweinefutter essen und das hat man ihm noch vergönnt. Und jetzt sah er nicht mehr weiter und plötzlich schlug er in sich und hat gedacht, mein Vater hat so viele Angestellte und denen geht's gut und die haben genug zu essen und zu trinken und ich verderbe hier und jetzt versuche ich doch wieder zurückzugehen und meinem Vater zu sagen, Vater, ich weiß es, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber vielleicht kannst du mich anstellen als deinen Knecht, als deinen Sklaven. Und meine Freunde, dann ist etwas Wunderbares passiert. Der Vater wartete auf ihn. Und dann ist er ihm entgegengegangen. Und meine lieben Freunde, dann steht und er küsste ihn. Und als er mit seinem Gestammel anfangen wollte und sagte, du, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, da hat er ihm den Kuss der Vergebung gegeben. Und den großen Ring der Sohnschaft an seinen Finger gestülpt. Hat ein Fest gemacht. Dieser, mein Sohn, war tot. Siehe, nun lebt er. Er ist zurückgekommen. Freunde, da war eine totale Vergebung und wieder eine Einsetzung. Er war wieder Sohn. Mit allen Ehren, mit aller Vollmacht, mit dem Siegelring. Welch eine fantastische Geschichte. Und meine Freunde, das ist Gott, der vergibt. Das ist so etwas Großartiges. Und wenn wir das tun, wenn wir loslassen, so wird der Herr eine Verheißung dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welche es nimmer an Wasser fehlt, wenn wir loslassen, nichts mehr nachtragen, vergeben. Und nach der Vergebung, Freunde, kommt das Erbarmen in einem Menschen auf. Und dann vom Erbarmen, meine lieben Freunde, kommt die Liebe in unser Herz. Und das wirkt der Heilige Geist. Das hat Jesus uns vorgemacht, dort am Kreuz von Golgatha, als er plötzlich anfing zu beten und sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das Wort gewesen, das den Mörder, den Schächer aufrüttelte. Und dann sagte er: Gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Meine Freunde, wenn ich nun schon in diesem großen Propheten Jesaja bin, dann möchte ich noch ein anderes Kapitel aufschlagen, und zwar das 55. Und Freunde, hier lese ich von Vers 6 an. Jesaja 55 von Vers 6 an. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken. Das ist das Interessante. Wisst ihr, der Gottlose, das ist nicht der Atheist. Der hat nur ein loses Verhältnis mit Gott. Da ist nichts mehr vorhanden, nicht mehr viel. Der Gottlose, der sich um Gott überhaupt nicht kümmert, der lasse von seinem Wege, der Übeltäter seine Gedanken, denn die Sünden, die beginnen immer im Kopf, in Gedanken. Und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und für dieses Wort möchte ich den Herrn loben und preisen. Merkt ihr das? Sag's den Menschen weiter. Bei Gott ist viel Vergebung. Und jetzt sagt er weiter, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Freunde, wir können mit unserem kleinen Kopf diesen Gott nicht erfassen in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Aber es ist so wohltuend, wenn wir Menschen sehen, und die erleben wir in Gottes Wort, die das begreifen. In denen Gott, meine lieben Freunde, das schaffen konnte, wirken konnte durch den Heiligen Geist. Und da ist mir heute wieder eine wunderbare Geschichte nahegebracht worden. Sie war plötzlich wieder ganz neu in meinen Gedanken. Da waren Menschen, die haben sich schrecklich vergangen. Sie haben ihren eigenen Bruder verkauft als Sklaven. Als die Ismaeliter vorüberkamen, eine Karawane, haben sie gesagt, na ja, wir wollen ihn nicht umbringen, wir wollen nicht unbedingt Blut vergießen, aber wir verkaufen den, dann haben wir noch Geld. Ja, und dann logen sie. Freunde, Lügen haben das schöne bunte Kleid im Blut getränkt von einem Tier, von einem Herdentier. Haben es zum Vater geschickt und gesagt, du, das haben wir gefunden. Ist das der Rock, den du deinem Lieblingssohn gemacht hast? Ist das der Rock? Wenn ja, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit von einem wilden Tier gefressen worden, zerrissen worden. Und mit dieser Lüge lebten sie. Aber, meine lieben Freunde, wisst ihr, wir haben einen Gott. Die Stunde der Wahrheit kommt. Eine Lüge, die kann aufrechterhalten werden, aber die Stunde kommt, wo es klar wird, die Hungersnot war schrecklich. Und jetzt kommen sie nach Ägypten, diese Kerle, um Getreide zu kaufen. Und jetzt sehen sie da den zweiten Pharao, den Regenten. Den totalen Machthaber. Der Pharao hat sich um nichts mehr gekümmert, er hat alles diesem Josef übergeben und hat gesagt, keiner soll einen Fuß vor den anderen stellen, ohne deinen Willen. Und jetzt kommen die und er kennt sie. Meine lieben Freunde, und jetzt fängt er an, mit ihnen zu reden. Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Dann und seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder, zur Erde, auf ihr Antlitz, und er sah sie an und kannte sie und stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sprachen, aus dem Lande Kanaan Speise zu kaufen. Aber wiewohl er sie kannte, kannten sie ihn doch nicht. Und Josef gedachte an die Träume, die ihm von ihnen geträumt hatten, und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter und seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Speise zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich. Und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Stellt euch mal vor, wir sind redlich. Dabei hatten sie ihn als Sklaven verkauft. Und jetzt stehen sie da. Wir sind redlich. Meine lieben Freunde, es ist unwahrscheinlich. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Aha, jetzt kommen sie der Sache näher. Der eine ist nicht mehr vorhanden. Und sie stehen vor ihm. Meine Lieben, wir kennen diese Geschichte. Er sagt, hört mal, dieser Jüngste muss herkommen. Ich halte euch fest, bis dass der Jüngste gekommen ist. Das hat er dann revidiert und hat sie entlassen. Sie brauchten für die Sache nichts zu bezahlen. Das hat sie wieder verwirrt. Und er hat gesagt, ihr braucht nicht mehr zu kommen. Ihr könnt mein Angesicht nicht mehr sehen, wenn ihr nicht mit dem Jüngsten kommt. Und meine lieben Freunde, die Hungersnot war so schrecklich. Plötzlich war alles aufgezehrt und der Vater sagt, hört mal, ihr müsst wieder nach Ägypten, ihr müsst Essen kaufen, sonst verhungern wir. Sie sagte, nein, wir können nicht gehen, wir müssen den Jüngsten mitnehmen. Und das wollte er nicht, dieser Benjamin. Die Rachel, die hatte 2 Söhne, Josef und Benjamin. Und als der Jüngste, der Benjamin, geboren wurde, starb sie bei der Geburt. Ich kenne das Grab in der Nähe von Bethlehem, Ephrata. Meine lieben Freunde, und jetzt wehrt sich dieser alte Mann. Aber die Teuerung drückte das Land, steht im Kapitel 43 vom ersten Buch Mose. Und da alles verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise. Aber jetzt sagten sie, nein, dieser Mann da, der hat gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder, der Jüngste, kommt mit euch. Und jetzt lässt er ihn dann ziehen, Freunde. Wir kennen diese Geschichte, wir kennen, wie das weitergeht, wie sie ihn jetzt bringen, wie er sie bewirtet, wie er sie dem Alter entsprechend am Tisch hinsetzt. Sie wundern sich. Sie essen, sie trinken, dem Jüngsten, der bekommt viel mehr als alle anderen. Aber sie sind fröhlich. Und dann entlässt er sie wieder. Aber jetzt ist da der Becher. Im Sack des Jüngsten, des Benjamin. Und sie regen sich auf. Wir stehlen doch nicht. Ach, sie waren so überzeugt. Wir sind redlich. Und sie regen sich auf und sagt, bei dem, wo der Becher gefunden wird, der soll des Todes sterben. Und alle Säcke wurden aufgetan und er war nirgends bis zum Sack des Jüngsten und da war der Becher drin. Das war der Finger Gottes. Ihr seid schuldig. Und jetzt gehen sie alle zurück. Und meine Freunde, es ist gewaltig. Plötzlich haben wir einen, der sich in den Riss stellt. Einen, der sagt, hör mal, der Jüngste muss zurück zum Vater. Sonst stirbt er. Und wir müssen sein weißes Haar mit Schmach in die Erde legen, ins Grab. Aber ich will der Sklave sein. Ich will hier bleiben. Ich, aber lass den Knaben heimgehen. Ein fantastisches Plädoyer von diesem Juda. Meine lieben Freunde, im Kapitel 44. Ich, dein Knecht, das steht im Vers 32, bin Bürge geworden für den Knaben gegen meinen Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hier bleiben, an des Knaben statt, zum Sklaven meines Herrn, und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Freunde, dieses ganze Kapitel, das müsst ihr einmal lesen, da kommt immer wieder das Wörtlein nicht vor. Die Negation immer wieder nicht, nicht, nicht. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht bei mir ist? Ich würde den Jammer sehen müssen, der meinem Vater begegnen würde. Und wisst ihr, meine Freunde, plötzlich haben die gesehen, dass sie nicht redlich sind. Was sollen wir sagen, meinem Herrn? Der Zorn, das, was wir begangen haben, hat uns gefunden. Und jetzt passiert etwas Unwahrscheinliches. Jetzt sehen wir plötzlich den zürnenden Herrscher, der zum weinenden Bruder wird. Da konnte sich Josef nicht länger enthalten vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, dass sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut. Freunde, nicht mehr der Herrschende, der zornige Herrscher. Er weinte laut, dass es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass kein Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. der hat mich Pharao zum Vater gesetzt. Stellt euch mal vor, er ist der Vater des Pharao geworden. Und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Ägypten. Aber meine lieben Freunde, es war unvorstellbar. Diese Brüder, sie konnten nicht reden. Er hat sie zwar zu sich hergeholt, sie kamen, aber sie waren wie vom Blitz getroffen. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Sie hatten dann nachher noch von sich gegeben, dass eben ein wildes Tier ihn zerrissen hat. Die ganze Lüge wurde jetzt klar. Und jetzt sehen wir den zürnenden Herrscher und der vergebende Bruder, der seine Feinde liebt, der loslässt, der sagt, nein, nein, nicht ihr wart's, Gott. Gott hat mich hergesandt, um euch zu retten, dass ihr nicht verhungert und ganz Ägypten nicht verhungert. Meine lieben Freunde, Gott ist es. Liebet eure Feinde. Freunde, jetzt hätte sich Josef rächen können. Am letzten Sonntag sprachen wir von David, der seinen Feind, den Saul, hätte durch den Abisai niederstechen können, dann wäre der erledigt gewesen. Er vergibt ihm. Er ruft ihm. Mein König, du bist doch der Gesalbte. Du verfolgst mich. Du jagst mich wie einen Floh, wie ein Rebhuhn. Er vergibt, er tötet ihn nicht. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Widersteht dem Bösen nicht. Meine lieben Freunde, ich muss es noch einmal lesen. Dieses wunderbare, fantastische Wort. Dieses Gebot. Wer das kann, der wird wirklich zum Salz in der Suppe, zum Licht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Die Essener. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Freunde, wir wissen's. Wir können's nicht. Es muss gewirkt werden durch den Heiligen Geist. Und dann haben wir ihn als Vorbild. Vater, vergib ihnen. Und dann haben wir den Vater als unseren Vater im Himmel, dem wir Abba sagen dürfen, lieber Vater. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Du darfst kommen, so wie du bist. Er wird dich niemals hinrichten, sondern er richtet dich auf, her und zu, denn er hat dich lieb. Amen. Wisst ihr, was ich möchte, meine Freunde? Am nächsten Sonntag möchte ich mit euch das Abendmahl feiern. Das wird wieder fällig, damit wir ihn essen und trinken können. damit er in uns Gestalt ergreift. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite unsere Schritte unsträflich, Herr, auf dem Wege zum ewigen Leben. Dir sei Lob und Dank. Du schaffst es in uns durch deinen Geist. Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Shalom, shalom. Und ich freue mich über jedes, was ich sehe. Und ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Und wir wollen uns vorbereiten aufs Abendmahl.